Ja, es geht heute um Zivilcourage auch um Nächstenliebe, und Sie haben den Mut bewiesen, hier zu sein. Ich habe den Mut bewiesen, auch hier zu sein, und die Gabi hat den Mut bewiesen, mich überhaupt zu fragen. Denn wenn ich das Programm so anschaue, also das ist, da hat es schon eine Portion Mut dazu, mich zu fragen. Denn Sie wissen ja nicht, was auf Sie zukommt. Ich werde nämlich einen klassischen Vortrag, wie Sie es vielleicht gewohnt sind, so gar nicht mit Ihnen machen, weil es steht ja auch dabei, praktische Anleitungen für den Alltag. Das heißt, Sie sind auch berufen, ein bisschen mitzumachen. Es hat sowas wie von einem Selbsterfahrung-Workshop-Charakter. Aber, weil ja auch die Nächstenliebe und die Selbstfürsorge da dabei ist, in dem kleinen Impuls, den ich Ihnen mitgebe, da schauen Sie gut auf sich. Diese Teilnahme ist natürlich freiwillig. Sie müssen nicht mitmachen. Wenn Sie aber etwas ausprobieren wollen, wo Sie sagen, das reizt mich, dann machen Sie mit. Zu mir als Person. Die Gabi hat mich angekündigt, Verena Osanna. Ich bin seit 20 Jahren Ehe- und Familienberaterin. Seit 3 Jahren leite ich die Gesprächsinsel, die ich schon sehr gut kenne, weil ich, ich glaube, 8 Jahre schon davor mitgearbeitet habe. Ich war zwischenzeitlich in einer Pfarre als Sozialberaterin tätig. Ich sehe da auch ein paar aus der Pfarrgegend. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Und habe sehr viel Erfahrungswissen sammeln können. Alles Theoretische, das ich gelernt habe in meiner Ausbildung, habe ich durch die Erfahrung des tatsächlichen Tuns auch in ein Erfahrungswissen umwandeln können. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen was mitgeben davon. Die Gesprächsinsel ist ein Ort, wo Menschen kommen, die sich ein bisschen was erleichtern wollen, die Seele erleichtern wollen oder Probleme haben, wo sie nicht wissen, wie der nächste Schritt ist oder einfach überprüfen wollen, ob sie eh auf dem richtigen Weg sind. Und wir sind jetzt 42 ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger und 3 hauptamtliche, und wir haben alle eine Basisausbildung in der Gesprächsführung. Das kann geistliche Begleitung sein, das kann Beratung sein, Psychotherapie. Eine von dieser Basisausbildung ist Voraussetzung zur Mitarbeit. Die Hauptamtlichen sind im Aufnahmegespräch nicht nur hellhörig, ob diese Ausbildung auch tatsächlich in Erfahrungswerten irgendwie sichtbar wird, sondern wir legen vor allem auch besonderen Wert darauf, wie die Grundhaltung zu den Menschen prinzipiell ist. Wir sind christlich getragen, also die Österreichische Ordenskonferenz trägt uns, und damit ist uns der christliche Aspekt dieser menschlichen Nähe sehr wichtig, auch genannt Nächstenliebe. Nur was heißt das? Sie haben jetzt ein Semester lang Vorträge gehört, was Nächstenliebe bedeuten kann und wie man sie auch verstehen kann. Damit wir uns heute auf das Nächstenliebeverständnis einigen können, das ich für wertvoll halte in auch meiner Arbeit natürlich, das gebe ich ganz gern zu, das ist was sehr Subjektives und weniger vielleicht Objektives, gehe ich ein bisschen auf diesen Nächstenliebeaspekt ein, um dann auf die Zivilcourage einzugehen, wo Sie dann auch natürlich ein bisschen gefordert werden. Die Nächstenliebe, also ich habe versucht, diesen Nächstenliebe-Aspekt auch tatsächlich mit ein bisschen Theologie zu unterlegen, und habe bei Martin Buber eine Übersetzung gefunden, wie er diesen Satz aus dem Alten Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, übersetzt hat. Er hat nämlich übersetzt, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und dieses er ist wie du nimmt uns diesen großen Anspruch der Selbstliebe ein bisschen weg. Das finde ich besonders schön, weil mit Selbstliebe ist ja oftmals dieses, oh, ich bin die Beste und ich bin die Schönste, und da ist es nicht weit weg von Egoismus. Damit wir uns aber darauf verständigen, was ist damit gemeint, möchte ich auf diesen Er ist wie du eingehen. Das heißt, ich bin wichtig. Ich muss mich selber kennen. Wer bin ich wirklich? Und wenn ich aber weiß, dass Gott mich zuerst liebt, noch bevor ich mich selber kenne, dann ist das eine Dynamik, die von Gott kommt, in mich hinein und durch mich hinaus für die anderen. Was ich damit meine, ich habe gebeten um meine Flipchart, ich stelle das gerne, was ich in Worte schwer fassen kann, oftmals da. Da muss ich ein bisschen das Mikrofon verlassen, ich rede dafür hoffentlich laut genug, wenn nicht, mischen Sie sich gleich ein. Also, Gottes Liebe ist da. Ja? Gott sei Dank. Die ist in mir verankert. Also Gott liebt mich. Das weiß ich. Ob ich es auch erfahre, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich weiß es zunächst einmal, weil es in jedem Gottesdienst gesagt wird, Gott liebt dich. Also, das bin ich. Und ich werde von Gott geliebt. Nicht nur ich, sondern auch sie. Also jeder einzelne von ihnen. Ich schreibe du hin, ja, damit das klar ist. Also auch der andere. Nicht nur ich, sondern auch das Du. Wenn ich jetzt diese Dynamik, die durch mich durchgeht, weitergeben kann, weil ich erkenne, dass das der Nächste auch von Gott geliebt ist, dann ist es eigentlich ein leichtes, dass auch ich ihn lieben kann. Weil wenn Gott das schafft, schaffe ich es auch. Und genauso kannst du dich in die andere Richtung gehen, zu dem nächsten Du und dem weiteren Du, weil alles das in dieser Dynamik ist. Und das ist mir ganz wichtig, dass Sie verstehen oder dass Sie das auch erfahren, dass Sie in Zukunft auch erfahren, dass jeder Einzelne von Gott geliebt ist, so wie ich selbst. Und durch diese Liebe kann ich das weitergeben. Das heißt nicht, dass ich alles dulden muss. Das heißt gar nicht, dass mir alles gefallen muss. Ich muss nicht derselben Meinung wie der Nächste sein. Sondern er darf Recht haben, ich darf Recht haben. Da gibt es einen schönen Spruch. Nur weil du Recht hast, heißt es nicht, dass ich falsch liege. Bitte.
Dann könnten wir eigentlich das Sie weglassen und gleich automatisch Du sagen zu allen, oder?
Wenn du das so willst. Ja, es ist schon ein, also zumindest ist das Du sehen und nicht das Sie. Das Sie hat eine Distanz, das ist auch gut so, ja, weil wir müssen uns ja nicht alle umarmen, in diesem Sinne der Liebe. Ja. Das hat jetzt nichts mit der körperlichen und dieser Nähe zu tun. Nur wenn ich jetzt mit jemandem in ein Gespräch komme, wo ich merke, der ist ganz anderer Meinung als ich, dann versuche ich automatisch dem zu sagen, hey, du liegst falsch. Das muss aber nicht sein. Und deswegen kann ich ihn einfach auch so nehmen, wie er ist. Und in dieser Liebe Gottes, wenn ich ihn als dieses geliebte Kind Gottes sehe, fällt es mir leichter. Mir auf jeden Fall. Es gibt schon Menschentypen, wo es ganz schwierig ist. Ja? Da hilft es, wenn Sie sich vorstellen, er ist ein Kind oder sie ist ein Kind. Dieses kleine, eher unschuldige, noch nicht ganz Wissende, das ist manchmal in der Vorstellung recht einfach. Also gerade wenn man zu einem Arbeitskontext mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder an denselben Punkt kommt, dann hilft es mir, dass ich mir vorstelle, meine Güte, du bist ein Kind Gottes und in dieser Vorstellung des Kindes hilft es mir, diese Liebe auch oder diese fürsorgliche Nähe zu leben. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das ist die Voraussetzung noch einmal, dass ich mich kenne. Und jetzt lade ich Sie ein, die erste Übung zu machen. Sie sitzen hoffentlich alle nebeneinander, so dass Sie eine kleine Murmelphase eingehen können. Ich habe eine Frage, die Sie sich gegenseitig bitte stellen. Also drehen Sie sich zueinander, wenn es sich nicht ausgeht zu zweit, dann können Sie das auch gerne zu dritt machen. Eine ganz einfache Frage, wie rede ich mit mir selber? Wenn Sie sich darüber kurz mit dem Nächsten austauschen oder mit der Nächsten, wie rede ich mit mir selber? Zum Beispiel, wenn ich Kaffee verschütte in der Früh. Sage ich da was zu mir oder geht das einfach so, dass ich nichts sage? Oder sage ich, ma, bist du ungeschickt? Oder wie tue ich da? Oder wenn mir etwas gelingt, wenn ich einen schönen Blumenstrauß finde, den ich auch in die Wohnung stelle, dann sage ich, ma, das habe ich jetzt gut gemacht. Wie reden Sie mit sich selber? Tauschen Sie sich ganz kurz zu zweit oder zu dritt aus darüber, wie Sie miteinander, also wie Sie mit sich selbst reden. fertig werden. Die Murmelphase wird leiser und ich gebe Ihnen, damit Sie gleich weitergeben können. Schaust du irgendwie auf die Zeit?
Ja.
Gibst du mir in der Halbzeit ungefähr ein Zeichen?
Achso, okay, das passt nicht.
Sie dürfen in der Murmelphase bleiben, weil das dürfte eine sehr anregende Sache sein für Sie. Fragen Sie doch Ihren Nächsten oder reden Sie darüber, wie Sie über andere reden. Reden Sie überhaupt über andere? Sagen Sie, meine Güte, hast du heute gesehen, wie die Uli ausschaut? Oder sagen Sie gar nichts? Denken Sie nicht einmal dran. Tauschen Sie sich auch kurz darüber aus, wie reden Sie über andere? Bitte. Miteinander zu reden. Ich würde gerne wissen, ob es neue Erkenntnisse gibt. Gibt es irgendjemanden, der gesagt hat, so habe ich das noch nie gesehen? Ja, bitte. Was für eine neue Erkenntnis? Ist da die? Nein, nicht? Gut, bitteschön.
Ich habe eine Dame kennengelernt, die Freundlichkeit als Waffe einsetzt.
Eine Dame kennengelernt, die Freundlichkeit als Waffe einsetzt. Gut, ja. Also das ist ein neuer Aspekt, man kann auch mit Freundlichkeit. Bitte, da gibt es noch eine Erkenntnis.
Nein, das ist sehr gut.
Das ist sehr gut, das heißt, Sie unterstützen Freundlichkeit als Waffe. Sehr gut, super. Bitte.
Nur die Version lächeln ist die Art, seinem Gegner die Seele.
Ja, und das ist die schönste Art. Genau. Bitte?
Ich würde es nicht so sagen, Freundlichkeit als Waffe, sondern mit Freundlichkeit den anderen entwaffnen.
Das ist natürlich wunderschön ausgedrückt. Genau. Das ist sehr schön, weil Entwaffnen ist natürlich weniger kampfbereit. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Das heißt, ich hoffe, Sie haben in dieser Murmelphase ein bisschen Erkenntnisse gewinnen können, die weiter weg von dem sind, wie Sie eigentlich es erleben, sondern dass Sie etwas Neues dazu gewinnen. Also eine Erkenntnis über einen anderen gewinnen. Also das ist so ein erster Schritt, wo Sie sich einfach mal hier und da fragen können, wer bin ich und wie wirke ich? Und um das Ganze noch ein bisschen ausführlicher zu machen, zeige ich Ihnen noch ein Modell, das aus dem Organisationscoaching kommt. Da brauche ich eine neue Seite. Das ich ein bisschen adaptiert habe für ein Selbstbildnis. Und zwar das Seerosenmodell von Edgar Schein. Da ist die Seerose, Sie werden gleich merken, ich kann unglaublich gut zeichnen. Die Seerose. Die hat natürlich auch ein Blatt. Und das Ganze ist ober der Oberfläche. Diese Seerose, also die Blüte inklusive Blatt, steht für das, was wir sehen. Was ich auch sichtbar mache. Durch mein Verhalten, durch meine Kleidung, durch auch wie ich meine Wohnung gestalte, all das. Was hat eine Seerose noch? Stängel. Na, es braucht einen Stängel, damit diese Blüte und auch die Blätter angedüft sind. Genau, also auch jedes Blatt hat einen Stängel. Und diese Stängel stehen für das, was unter der Oberfläche ist. Also das, was mich trägt. Das sind erlernte Fähigkeiten, das sind eingeübte Musterabläufe, das sind Routinen, das ist alles das, wo ich das Gefühl habe, ich stehe gerade und ich stehe im Leben. Und dann braucht natürlich auch eine Seerose Wurzeln. Und die sind meistens noch einmal weiter unten. Die haben, glaube ich, so einen Knubbel und dann ist da das Wurzelwerk. Und das ist das gar nicht Sichtbare. Da kommen die Prägungen hinein, alles das, was wir eigentlich als Fähigkeit nicht erlernt haben, sondern was uns geprägt hat, wo wir auch eine Identität entwickelt haben, ohne vielleicht zu wissen, aufgrund wessen. Was ist es? Das ganz Unbewusste. Weil Sie so eine Murmelphase-Gruppe sind, was mich sehr freut, dass Sie sich darauf einlassen, möchte ich jetzt haben, dass wir gemeinsam ein bisschen sammeln, was könnten denn so Verhaltensweisen oder Stängel, Musterabläufe und Routinen sein. Wenn Sie einfach zurufen, ich versuche es so entweder zu notieren und wenn es zu viel wird, dann merken wir es uns. Und wenn jemand draufkommen könnte, auch wo vielleicht die Wurzeln sind, also was ist das, was mich geprägt hat, wo ich wenig Möglichkeiten habe, da noch, das kann zum Beispiel sein, das Privileg in Wien geboren zu sein, in eine Familie, die mich ausbilden hat lassen, wo ich einen guten Job bekommen habe. Sowas ist zum Beispiel eine Prägung, für die ich wenig kann, aber die ich auch nutzen kann, um meine Stängel zu entwickeln und dann die Blüte und Blätter. Fangen wir mit dem Einfachen an. Das Offensichtliche. Rufen Sie mir einfach zu, was fällt Ihnen ein, was von Ihnen offensichtlich als Verhalten da ist, so wie Sie sich kennen. Das Gesicht hat jeder, aber Sie haben vielleicht eine eigene Mimik. Gibt es etwas in der Mimik? Also wir haben gehört, das entwaffnende Lächeln, also das gehört so als Offensichtliches dazu. Nicht jeder lächelt entwaffnend. Ja, es gibt ja auch dieses Lächeln. Das ist weniger entwaffnend, das ist ein bisschen mehr. Es gibt auch sehr verhaltenes Lächeln. Also rufen Sie, also können wir uns einigen auf Mimik, weil Gesicht hat jeder. Mimik hat zwar auch jeder, aber nicht jeder ist sich der Mimik der eigenen bewusst. Ich schreibe mal Mimik hin, weil Sie könnten sich da vielleicht selber fragen, welche Mimik oder wer sieht mich wie. Ja? Was noch?
Körpersprache generell.
Sehr gut. Zum Beispiel, rufen Sie zu, was ist Körpersprache?
Ob jemand sich ruhig bewegt und langsam oder hektisch.
Ja, Schön wäre es, wenn Sie von Ihrer Körpersprache sprechen würden, dann haben Sie nämlich auch schon gleich ein bisschen einen Gewinn, wenn Sie sich Ihrer Körpersprache sicher sind. Ich zum Beispiel habe eine sehr, wie Sie merken, ausladende Körpersprache. Ich versuche gerade zu stehen, aber ich fuchtel mit den Händen, wenn ich rede, in der Annahme, mich verständlicher zu machen. Also, Körpersprache. Was noch?
Stimme.
Die Stimmfarbe, genau. Die Tonfarbe, die Stimme. Ich habe es vorher gesagt, die Kleidung. Haben Sie sich heute überlegt, was Sie anziehen werden, wenn Sie hierher kommen? Oder sind Sie einfach zum Kleiderkasten gegangen und haben sich gedacht, ich nehme das, heute ist es so eher kühl? Haben Sie sich da bewusst entschieden? Haben Sie gedacht, ich möchte heute, weil ich meine Freunde sehe, was Besonderes anziehen? Also auch das. Ja? Mache ich das bewusst oder mache ich es weniger bewusst? Der Blick, okay. Der Blick, also schaue ich jemanden an, schaue ich an jemanden ein bisschen vage vorbei. Genau, der Blick. Da war noch ein.
Ja, die ganze Kosmetik beziehungsweise heute sehr aktuell von Augenbrauen.
Also das ist die Schönheit. Also was gebe ich, welche Pflege gebe ich mir, wie attraktiv finde ich mich, lasse ich mir schon kommende Falten wegnehmen, ja oder nein? Oder bin ich ein junger Mensch, der die Nase korrigiert haben will, weil es so schön ist woanders? Oder gebe ich ganz viel Ohrgehänge, ganz viel Schmuck her? Alles das ist das Offensichtliche. Das, was die Blüte der Seerose ausmacht. Also das, was der andere von mir wahrnimmt. Ja? Das ist das, was er wahrnimmt. Und das macht was mit uns. Es macht einen Unterschied, ob ich ein junges Mädchen sehe, das schön geformte Lippen hat, unglaublich tollen Hautteint, eine großartige Frisur, die schaue ich unglaublich gern an. Denk mal, meine Güte, ein schöner Mensch. Ein anderer, ungewaschene Haar, vielleicht verschließenes Gewand, da schaue ich kurz vorbei, denk mal, pff. Oder? Da können wir uns ein bisschen drauf einigen. Was wir nicht sehen, sind die Stängel. Die sind leicht beweglich, aber nicht wirklich. Sie sind ja im Boden fest verankert. Also das Erlernte, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich gewisse Musterabläufe mache. Das können Routinen sein, wie eben die Morgenroutine oder auch immer denselben Weg in die Kirche, in die Arbeit nehmen oder ob ich das nicht machen. Ob ich diese Beweglichkeit der Stängel versuche auszudehnen, also alles das ist in den Stängeln vorhanden. Versuchen wir da auch noch ein bisschen was zu finden. Es ist eine Spur schwieriger, weil es nicht ganz so offensichtlich ist und da hören Sie kurz in sich hinein, überlegen Sie, was ist mein Stängel? Ich habe erlernte Fähigkeiten, die kann ich wahrscheinlich relativ bald sagen, so wie ich das auch gesagt habe. Ich bin Ehe- und Familienberaterin, das ist eine erlernte Fähigkeit. Nun bin ich anders als jemand, der mit mir diese Ausbildung gemacht hat, weil ich ja ich bin. Aber ich habe eine erlernte Fähigkeit, die nennt sich Ehe- und Familienberatung. Also das ist relativ leicht. Sie können mir ein paar Berufe zurufen, wenn es geht von Handwerk bis
Hausfrau.
Das ist eine sehr flexible Tätigkeit, weil die müssen alles können. Von organisieren, von planen, kochen, putzen, Kinder großziehen, alles.
Sag Eloquenz.
Eloquenz, ja, das ist schon fast ein Wert. Stimmt das so?
Ja, Erziehung.
Nein, die Erziehung ist sehr wichtig. Es kommt darauf an, wenn Sie, was haben Sie für eine Erziehungsmaßnahme? Halte ich gerade?
Stehe gerade.
Genau. Das ist einmal der Stängel. Warum das wichtig ist, liegt dann unten in den Wurzeln. Ja, aber Erziehung ist einmal auf jeden Fall aufzunehmen. Zuhören. Ist Zuhören eine Qualität, die man sieht? Ja? Was macht das Zuhören als Qualität sichtbar?
Aufmerksamkeit.
Ja, und ist Aufmerksamkeit eine Haltung, ein Wert?
Ja.
Ja, ist das etwas, was man lernen kann?
Ja.
Wunderbar. Dann schreibe ich das Zuhören oben hin. Weil Zuhören können, ja, ist tatsächlich etwas Sichtbares. Und alles, was das Zuhören ermöglicht, ist in dem Stängel verankert. Wieso ich weiß, dass Zuhören sichtbar und einen Stängel braucht, liegt wieder in den Wurzeln. Entweder habe ich eine Erfahrung gemacht, die mich prägt, wo ich sage, mir wurde noch nie zugehört. Und so wie ich verstanden werden will, versteht mich kaum jemand. Dann mache ich mich auf die Suche nach der mir eigenen Wurzel und versuche herauszufinden, wie kann ich da Aufmerksamkeit üben, Wachsamkeit, Geduld, alles was dazugehört, um wirklich zuhören zu können. Ja, das ist diese Dynamik, die vom Boden ausgeht, in die Stängel hinein, bis dass derjenige das Zuhören als sichtbar erlebt. Ja? Ich schreibe da jetzt mal so Aufmerksamkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, was ich meine. Sie wissen, was ich meine. Religion als Wurzel, darüber könnten wir noch diskutieren im Anschluss beim Kaffee, weil das ist wohl etwas, was auch geprägt ist. Ja? Außer, es ist noch nie irgendwie, also es gibt so Menschen, die kommen in eine gläubige Familie, werden hineingeboren, da ist es so quasi eine Normalität, dass man gläubig ist. Aber ob ich den Glauben, der mir ein Lebensmotor ist oder der mich erfüllt, der mich zu Dingen bewegt, ja, die dann sichtbar werden, das bleibt dann wieder bei mir. Also ich werde Religiosität einmal wirklich zu den Stängeln hineingeben, nur darüber kann man ein bisschen diskutieren. Aber Sie haben vollkommen recht, weil es ist ein Unterschied, ob ich einer christlichen Religion angehöre oder einer anderen. Der Stängel ist sicherlich ein anderer, auf die Wurzel. Ja? Spontanität, das ist eine Eigenschaft, die schon durchaus der Stängel ist. Wenn ich das tatsächlich so als ein, wenn ich nicht nur hier und da und sage, okay, Freitag der 13., da bin ich spontan, sondern wenn ich das wirklich in mir habe und sage, mir fällt das spontan auf, dann brauche ich dazu auch eine erhöhte Wahrnehmung, weil Spontanität heißt, ich muss mich selber gut kennen, sonst gebe ich mich ja auf. Aber Spontanität würde ich auch zu den Stängeln geben. Ja, bitte.
Die Gene.
Ja. Genau. Genau. Vor allem eben zum Beispiel, es macht sicherlich einen Unterschied, ob ich als Frau oder als Mann auf die Welt komme. Das macht einen Unterschied. Aber ob ich es jetzt wirklich zu den Wurzeln hingebe, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das, was mich geprägt hat, ich kann jetzt nichts über Epigenetik oder so referieren, aber eben da gibt es schon große Theorien, die tatsächlich sagen, da gibt es einen Wurzelkern, für den ich eigentlich auch nichts kann. Ja? Bin ich dick oder dünn, bin ich grauhaarig oder weißhaarig? Bitte. Ja, ja, Sie? Ja.
Der spanische Dichter Ortega y Gasset, der drückt das so aus, wie man ist, also von Esse vom Sein, wie man ist, so liebt man. Man kann das nicht über den Geist sagen. Wie man ist.
Okay. Ja, genau. Und wie man ist, das weiß man ja oft nicht. Ja, also dieses Bewusstsein, wie bin ich wirklich, kennen mich die Menschen so, wie ich bin, authentisch, kongruent, alle diese Worte, oder gebe ich ihnen auch mal was vor? Ja, spiele ich ihnen ein Verhalten vor, das eigentlich gar nicht zu mir gehört? Also da gibt es ja von bis. Ja? Da war noch eine Meldung. Ja?
Und den Stängel würde ich auch sehen, regelmäßige Abläufe, genau. Tagesabläufe.
Alle diese Routinen. Genau. Ja, würde ich unbedingt auch dazu geben. Warum ist das wichtig, die Routinen? Ich danke Ihnen vielmals, weil die Routinen uns tatsächlich diesen Halt geben. Wenn Sie, erinnern Sie sich, 5 Jahre Vergangenheit, Gott sei Dank, Corona, die Routine war weg. Manchen hat das totalen Auftritt gegeben, die spontan sind zum Beispiel, ja, die gesagt haben, boah, und jetzt kann ich was machen, jetzt kann ich mal was anderes machen, boah, jetzt kann ich liegen bleiben, ich muss nicht in die Arbeit fahren, ich kann Homeoffice machen, was auch immer. Anderen ist dieser Halt, diese Routine weggekommen. Sie konnten nicht mehr, sie waren alleine. Sie haben keine Kolleginnen und Kollegen gehabt, die sich austauschen können. Und die verlieren den Halt. Und die Stängeln sind eigentlich unser Haltgeber. Und deswegen ist Routine ganz wichtig. Bin ich mir bewusst, dass es eine Routine ist, oder kann ich mal einen anderen Kaffee oder mal den Kaffee schwarz trinken in der Früh, dann übe ich mich in Spontanität. Und das hilft auch ein bisschen, die Beweglichkeit der Stängeln eben auszutesten. Danke. Routine ganz wichtig. Ja, eine letzte.
Neugierde und Staunen.
Ja, sehr schön. Da sind jetzt ein paar Sachen drauf. Ich finde Hausfrau nach wie vor das Coolste, weil Hausfrau wirklich tatsächlich alles hat. Spontanität, Eloquenz, Staunen, Erziehung, alles das drinnen. Und in den Sichtbaren, also etwas sichtbar macht, ja, vor allem auch durch die Erziehung oder durch die Pflege des Hauses oder so. Mir gefällt Hausfrau sehr gut. Vielleicht, weil das ein bisschen eine kleine Sehnsucht in mir ist. Zu den Wurzeln. Ich bin mir nicht sicher, Sie müssen auch nichts sagen. Ja? Also es ist tatsächlich das eines der schwierigsten Dinge da herauszufinden. Aber wenn Sie sich bewusst sind, dass die Wurzeln, alles was mich geprägt hat, es ausmacht, ob ich Neugierde leben kann, ob ich erziehen oder was mich als Erziehende oder als erzogenes Kind geprägt hat oder nicht. Meine Mutter sitzt im Publikum, ich schaue sie jetzt nicht an, damit sie nicht wissen, wer sie ist. Meine Mutter sitzt im Publikum und sie hat mich tatsächlich erzogen. Aber sie wird sich vielleicht hier und da denken, also so habe ich dich nicht erzogen. Und das ist es. Was macht mich aus, dass ich, obwohl ich erzogen worden bin, und ich glaube nicht schlecht, etwas sichtbar macht, was ich eigentlich von jemandem anderen, der mir etwas anderes für mich vorhatte oder so, mich dann doch entscheide und etwas anderes mache. Da gibt es einen Kern in mir, der mir sagt, das mache ich nicht. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte von mir, also wir müssen da jetzt nicht weiter sammeln, das wird vielleicht zu intim, aber ich erzähle Ihnen eine Geschichte von mir. Ich war als Kind tatsächlich furchtbar schüchtern. Man glaubt es nicht. Ich habe in der Klasse, wenn überhaupt, so aufgezeigt. Und ich habe so gesprochen, wenn das dann der Lehrer doch gesehen hat, dass ich aufgezeigt habe. Ich habe Geige gelernt, seit meinem 7. Lebensjahr. Und mein Großvater war ein begnadeter Geiger, ist mir gesagt worden. Ich habe ihn, glaube ich, nie selber Geige spielen gehört. Aber als ich dann von meiner Dreiviertelgeige auf die ganze Geige wechseln durfte, im Alter von 11 Jahren, hat mir mein Großvater seine Geige geschenkt. Und das war für mich, also schüchternes kleines Mädchen, ein unglaublich großzügiges Geschenk. Und auch so ein Wert, weil es ja geheißen hat, der Opa hat super Geige gespielt. Und wir hatten in der Schule so ein kleines Orchester, in das ich gehen durfte. Und ich bin ganz stolz mit meinem Geigenkoffer hingegangen in die Klasse. Wir hatten den ganzen Vormittag Schule. Und dann nehme ich meine Geige von dem Platz weg, um in die Orchesterprobe zu gehen. Und da haben mir die bösen Buben in der Klasse den Geigenkoffer aufgemacht. Ich habe nicht geschaut und die Geige ist runtergefallen. Und ich bin da gestanden und habe mir gedacht, das lasse ich mir nie wieder gefallen. Und seit dem Tag lasse ich mir wenig gefallen. Und habe geschworen, es gibt Dinge, da ist die Grenze überschritten. Da mache ich nicht mit. Da können die ihren Spaß haben, was sie wollen. Und die haben mich das erste Mal, aber nicht das letzte Mal schreien gehört. Weil ich mir dachte, das gibt's nicht. Wie kann man so garstig sein? Und Kinder können wirklich garstig sein. Und aus dieser Erfahrung heraus, die ich irgendwie zu meinen Wurzeln zähle, wo ich mir gedacht habe, na, eigentlich bin ich anders. Ich bin nicht die kleine Schüchterne, mit der man machen kann, was man will. Ich habe auch irgendwo einen Recht darauf, dass meine Geige unversehrt ist. Ich meine, ich hatte einen Grund. Ich hatte die Geige meines Großvaters. Nicht nur vielleicht die Befürchtung, was macht meine Familie damit, wenn ich mit der kaputten Geige nach Hause komme, sondern auch für mich, es war für mich wirklich eine große Verletzung. Und ich habe gelernt und habe mir gedacht, nie wieder. Das mache ich nicht. Und sowas würde ich in die Wurzeln schreiben. Solche Erlebnisse, ja, die mich verändert haben, die mich wirklich geprägt haben, wo ich eine Entscheidung ganz bewusst getroffen habe. Das mache ich nicht mehr. Ich habe wirklich geschrien. Ich habe einen Tobsuchtsanfall in der Klasse hingelegt. Meine Mutter weiß, Sie können sie nachher fragen, vielleicht stelle ich sie noch vor. Ich habe, glaube ich, bis zu meinem 30. Geburtstag Tobsuchtsanfälle gehabt. Also ich habe tatsächlich auch viel Schaden dann angerichtet, weil ich tatsächlich tobsüchtig geworden bin. Ich habe mir vieles nicht mehr gefallen lassen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht mehr anders artikulieren, als das, dass ich herumtob und sage, ich bin anders, ich will so nicht sein. Ja? Und ich bin keine Schüchterne, ich bin keine, die man ausnutzen kann. Was mir zugute kommt, ist, dass ich dann natürlich auch für die Schwächeren in der Klasse tobsüchtig geworden bin und das war dann irgendwie der Wert, der mich dann wieder zur nächsten Liebe bringt. Das ist ja eigentlich unser Thema. Aber dass Sie verstehen, ja? Bitteschön.
Ich habe eine Frage bezüglich des Modells. Ist das Seerosenmodell dann die ideale und die schöne Version von dem, wie man sich entwickelt? Weil ein prägendes Erlebnis kann ja auch ein Trauma sein, dass dann so wird, dass dann oben vielleicht keine Seerose ist.
Jeder ist eine Seerose. Jeder. Und Sie bringen mich da zu der Überleitung. Das ist genau der Punkt. Auch wenn die Blüte noch nicht entwickelt ist, auch wenn die Blüte schon vergangen ist, auch wenn die Blüte einen Schaden genommen hat, sage ich mal, weil das Lächeln eben nicht gelingt oder weil das Aussehen, das ungepflegt oder was auch immer es ist. Ja, es gibt immer einen Grund und genau das ist der Punkt, warum ich dieses Seerosenmodell Ihnen zeige. Weil das, was wir sehen, einen Stängel hat und Wurzeln. Und jeder und jede von uns hat ihr eigenes Seerosenmodell. Und wenn wir wissen, dass wir alle Seerosen sind, weil eine Seerose kommt selten im Teich alleine, wenn wir alle Seerosen sind und ich weiß, dass Sie Ihren Stängel haben und Sie Ihre Wurzeln haben aus den Gründen, die ich nicht kenne, vielleicht nicht einmal Sie, aber ich sehe nur das, muss ich mir überlegen, wie reagiere ich auf das, was ich sehe. Und wenn ich, eine Station vorher, Gottes Liebe als das annehme, das jedem Einzelnen von uns geschenkt wird und jeder mit seiner Geschichte, mit seinen Prägungen, mit seinen Fähigkeiten da ist, fällt es mir vielleicht leichter, wenn ich weiß, wer ich bin, den anderen zu sehen, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich muss ihn nicht kennen, aber zumindest in seiner Liebe, mit seiner Geschichte. Das heißt, die Annahme, dass wir alle Seerosen sind, wo wir nur etwas Sichtbares haben, vielleicht eine Erahnung des Stängels bekommen, aber ganz sicher haben wir alle Wurzeln, dann fällt es vielleicht leichter, diese Nächstenliebe auch zu leben. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich habe ein paar Seerosenmodelle ausgedruckt, die gebe ich Ihnen nachher mit, die dürfen Sie sich mit nach Hause nehmen, wenn Sie sich tatsächlich auf die Spur Ihres Lebens einlassen wollen, da können Sie Ihre eigene Seerosenanleitung machen. Ganz in Ruhe, immer wieder, es wird Ihnen immer wieder was Neues einfallen und vielleicht kommen Sie auch sogar zu den Wurzeln. Ist es verständlich? Genau. Also das Seerosenmodell. Karl Rahner hat zu dieser nächsten Liebe auch noch einen wunderschönen Satz gesagt, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Es ist wirklich so, dass wir im anderen Menschen dem fleischgewordenen Gottes begegnen, weil in diesem anderer wirklich Gott ist. Also nicht so als ob, sondern wirklich. Was du dem geringsten deiner Brüder angetan hast, hast du mir getan. Und zwar nicht symbolhaft, sondern tatsächlich. Wenn wir das Wissen darum haben, dass Gott in jedem von uns lebt und geliebt ist. Und das ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, und auf das möchte ich mich heute verständigen, der nächsten Liebe, wie ich sie sehe. Gut. Ich glaube, ich bin fertig mit dem Zeichnen. Eins noch. Sie haben jetzt schon viel gearbeitet und jetzt versuche ich ein bisschen einen theoretischen Teil als Überleitung zur Zivilcourage zu machen. Hat irgendjemand eine Uhr und könnte mir sagen, wie spät es ist? Damit ich weiß, was ich noch alles unterkriege. 5:10. Oh Gott. Wie lange haben Sie Zeit? Gut, dann überspringe ich, glaube ich, was? Ich kann es nicht ganz überspringen. Aber ich versuche es kurz zu machen. Ich habe auch das ausgedruckt, also Sie können das dann ausführlicher nachlesen. Mir war wichtig, Ihnen zu sagen auch noch, dass wir das ins Bewusstsein bekommen, dass unsere Gedanken, unser Handeln und unsere Gefühle beeinflussen und genauso umgekehrt. Das kennen Sie wahrscheinlich, ja? In Kürze ist das so ausgedrückt. Wenn ich etwas empfinde, kommt mir ein Gedanke und ich handle danach. Vielleicht. Oder es kommt mir ein Gedanke, ich empfinde etwas dabei und ich handle danach. Oder ich handle, es kommt mir ein Gedanke und sage, so ein Blödsinn. Und dann kommt ein Gefühl und ich ärgere mich über mich selber, wenn ich einen Blödsinn gemacht habe. Also so. Ganz leicht und ganz verständlich. Nur, wir müssen uns dessen bewusst sein. Und das ist das, warum eben auch das Seerosenmodell so nett ist. Weil wenn ich jemanden sehe, und da gibt es auch eine kleine Geschichte, eine sehr aktuelle, wenn ich jemanden sehe, wie ich am Samstag in der Abendmesse in St. Anna, wo wir das Franz von Sales Fest gefeiert haben, da saß ein Mann, der sehr verwahrlost ausgeschaut hat. Und er saß neben mir und ich in meiner großzügigen, nächstenliebenden Art habe mir gedacht, ma, und habe ein Bild von ihm entworfen, des Mitleids. Und dann kommt es zur Kollekte und er legt 10 Euro hinein in den Korb. Und dann habe ich mir gedacht, das passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist das, mein Mitgefühl hat dann plötzlich meinen Gedanken vollkommen anders beeinflusst und mein Handeln auch. Ich habe natürlich dann zum Friedensgruß, hätte ich ihm so oder so, aber ihm ganz anders die Hand geben können, nämlich weg vom Mitleid hin zu einem Menschen, der einen, warum auch immer er 10 Euro hatte oder warum auch immer er diese 10 Euro gerade an diesem Franz von Sales Fest hineingelegt hat, aber es hat mein Gefühl für ihn verändert. Ich habe dieses Mitleid, braucht er wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ihn als etwas anderes erkannt. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich diese drei, also dass es diese Dynamik gibt zwischen meinem Gefühl, meinen Gedanken und meinem Handeln, dann kann ich das auch ein bisschen kontrollieren und steuern. Und genau das brauchen wir, wenn es um die Zivilcourage geht. Zivilcourage, Sie wissen es alle und Sie leben es wahrscheinlich auch. Ja? Aber Zivilcourage ist tatsächlich etwas Risikobehaftetes, etwas, das unberechenbar ausgeht. Wir wissen es nicht. Nächstenliebe geht meistens berechenbar aus. Da kriegt man vielleicht sogar ein Danke oder eine Umarmung oder zumindest eine andere Form von Anerkennung. Bei Zivilcourage ist das nicht vorgegeben, sondern es erfordert eine große Portion Mut. Bitteschön.
Kann man statt Handlung auch Unterlassen einsetzen?
Auch Unterlassen ist ein Handeln. Ja. Ja, Unterlassen ist ein Handeln. Es ist eine Entscheidung, nichts zu tun. Und damit handle ich, ja. Genau. Das ist dann das Nichthandeln, genau. Also wichtig ist, dass Sie diese Dynamik kennen, denn wenn Sie in ein Zivil, also wenn Sie zum Beispiel öffentlich fahren, also unterwegs sind in der Straßenbahn und es wird ein Schulkind, sag mal ein Mädchen, ein Volksschulkind, von größeren oder sagen wir Mittelschulkindern, Mädchen wie Burschen, gepiesert, weil es eine rosa Einhorntasche trägt, Schultasche trägt. Und sie kommen da rein und denken sich, oder haben so ein ungutes Gefühl und denken sich, das Kind wird irgendwie so bedrängt. Ja? Das Gefühl wird ein unangenehmes, der Gedanke ist wahrnehmen, was ist, das Kind wird bedrängt und fühlt sich unwohl. Und jetzt kommt es darauf an, wie handle ich? Schreite ich ein oder schreite ich nicht ein? Ja? Und da muss man einfach gut beginnen, sich selbst zu beobachten. Kann ich da einschreiten oder kann ich da nicht einschreiten? Was mich wiederum zum Seerosenmodell führt, weil wenn ich nicht in der Lage bin, diesen Mut aufzubringen, oder so diesen Mut aufzubringen, dass ich diesem Mädchen tatsächlich zu Hilfe kommen kann, sondern nur einen großen, noch größeren Bahö-Schlag zum Beispiel, dann entscheide ich mich vielleicht lieber nichts zu tun. Oder ich entscheide mich, jemanden anderen einschreiten zu lassen, wenn ich vielleicht sogar mit jemandem Fähigeren unterwegs bin. Aber deswegen ist mir das ganz wichtig, dass Sie sich dieses Dreiecks bewusst werden. Das ist eine Übung, die Sie machen können. Und weil ich schon von Franz von Sales festgesprochen habe, Franz von Sales hat 40 Jahre geübt, um seiner christlichen Religiosität nahe zu kommen. Also wir dürfen wirklich noch üben und wir sind noch lange nicht fertig. Und wenn Sie das üben und sagen, wie ist das? Ich habe jetzt gerade etwas gemacht, aber eigentlich weiß ich gar nicht warum. War da ein Gedanke auslösend oder doch ein Gefühl oder umgekehrt? Und das können Sie immer wieder üben. Sie empfinden und Sie denken und Sie handeln permanent. Immer. Auch jetzt. Sie sind aufmerksam oder Ihre Gedanken sind schon längst woanders hingegangen. Aber Sie machen das permanent. Und wenn Sie sich dessen bewusst werden, das müssen Sie nicht 24 Stunden am Tag, das ist anstrengend. Aber wenn Sie es üben wollen, einfach wirklich mehrmals pro Tag. Üben, was ist mein Gedanke, welches Gefühl habe ich und wie kann ich danach handeln. Das ist mal die Grundvoraussetzung für ein zivil couragiertes Handeln. Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich mir denke, da müsste eigentlich eingeschritten werden, ist mein erstes Gefühl, nämlich meines, tatsächlich nicht Mut und Tatendrang, sondern eher Unsicherheit. Und Natalie Knapp, eine Philosophin, hat, finde ich, einen wunderschönen Artikel geschrieben. Ich nehme mal an, es ist zu einem Buch geworden. Sie hat das mit der Unsicherheit Freundschaft schließen. Und das ist ein, finde ich, wunderschöner Aspekt oder auch ein Perspektivenwechsel, dass ich mit der Unsicherheit Freundschaft schließen kann, weil es ja auch meine Unsicherheit ist und weil ich mir dessen bewusst bin, dass mir die Unsicherheit unglaublich viel Kraft und Energie für Kreativität bietet. Wenn Sie sich überlegen, ich bin da unsicher, ich weiß eigentlich nicht ganz genau, wie ich es machen soll, wie ich zum Beispiel heute vor dem Vortrag, wo ich mir dachte, ich bin eigentlich in einer Reihe von doch wirklich sehr gelehrten und studierten Personen hier eingeladen, dann macht mich das kreativ und lässt mich Dinge tun, die ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt in der Volkshilfe bei einem Workshop zu Zivilcourage eingeladen worden. Das ist sicherlich was anderes. Bitte.
Beim Handeln ist wichtig das Wille. Mhm. Weil der Wille ist entweder da oder nicht da.
Genau, die Entscheidung. Genau, der Wille oder eben auch der Nichtwille. Ja, aber eben die Entscheidung, die ganz bewusste Entscheidung. Wenn ich aber das mir nicht bewusst bin, dass dem vielleicht auch ein Gefühl voran oder hinterher geht oder so, dem Handeln, dann tue ich mir natürlich ein bisschen schwerer, mit der Entscheidung zu treffen. Und deswegen ist mir wichtig, dass das eigentlich eine Einheit ist, die sich immer irgendwie selbst bedingt. Aber Sie haben recht, der Wille. Ich darf mich aber auch entscheiden, nicht zu tun oder eben etwas zu unterlassen. Apropos unterlassen, da gibt es dann eine ganz tolle Studie, bitte erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen das auch noch sage. Unterscheidung der Geister habe ich. Ja, genau. Wunderbar. Wunderbar. Was aber zur Zivilcourage unbedingt dazugehört, neben dem, weil das können Sie für Ihr Leben brauchen, nicht nur für zivilcouragiertes Handeln, sondern prinzipiell für Ihr Leben, ist, dass Sie überhaupt wahrnehmen, dass eingeschritten werden sollte oder kann. Und jetzt lade ich Sie ein, mal kurz die Augen zu schließen. Und ich bitte Sie, diejenigen, die Hand zu heben, die glauben, ich habe einen gelben Rollkragenpullover an. Einen gelben Rollkragenpullover. Sehr gut. Niemand. Das heißt, Sie haben wahrgenommen, dass ich keinen gelben Rollkragenpullover anhabe. Bitte noch weiterhin die Augen geschlossen halten. Überlegen Sie für sich selber, in welcher Reihe Sie sitzen. Machen Sie die Augen auf und überprüfen Sie es. Wer hatte recht? Aha. Noch einmal bitte Augen schließen. Wie viele Pflanzen stehen in dem Raum? Ein Zuruf? Zwei sichtbare, eine unsichtbare, genau, eine zeigt drei Pflanzen, weil hinten steht auch noch eine. Genau. Sie merken, es gibt Dinge oder Situationen, da wissen Sie eigentlich nicht ganz genau. Bin ich jetzt in der dritten Reihe oder bin ich in der vierten? Also die Wahrnehmung, das bewusste Wahrnehmen schärfen. Das ist eine Einladung. Ich bin, wie ich heute hergefahren bin, nicht nur heute, das mache ich prinzipiell gerne, schaue ich in der Straßenbahn nach, wie viele Leute ungefähr am Handy sind und wie viele nicht. Also es sind nach meinen Studien, und ich fahre jeden Tag hierher, 80% am Handy, circa 5% in der Zeitung, heute Zeitung, so eine Gratiszeitung. Andere haben die Augen geschlossen oder telefonieren. Und ich glaube nicht einmal 0,5% schauen aus dem Fenster. Aber das wahrzunehmen, mit wem bin ich überhaupt in der Straßenbahn? Sind es überwiegend Männer, sind es überwiegend Kinder, zu welcher Uhrzeit fahre ich? Sind das Erwachsene? Sind das sogenannte Inländer oder Ausländer? Mit wem bin ich in einer Straßenbahn unterwegs? Das ist eine der Übungen, die Sie wahrnehmen, also die, wo Sie wahrnehmen lernen können. Und das üben Sie. Das ist wirklich eine schöne Herausforderung. Nicht nur das Selbstwahrnehmen, also wo bin ich in dem Ganzen, sondern auch die anderen. Denn es fällt Ihnen dann vielleicht eine Situation auf, wo Sie tatsächlich einschreiten könnten. Die Zivilcourage. Sie machen mit dem Einschreiten in Situationen, die zivilcouragiertes Handeln erfordern, nicht nur dem Schwächeren einen Gefallen, sondern Sie sind Vorbild für andere. Ich war einmal in der U-Bahn in einer Situation, da war ich mit meinen beiden Kindern, die waren noch klein, und da hat eine Frau einen Mann, der aufgestanden ist und seinen Becher, den er gerade leer getrunken hatte, auf den Sitz gelegt hat, hat gesagt, Sie haben was vergessen. Und ich habe das großartig gefunden, dass sie nicht gesagt hat, Herrn, nehmen Sie Ihren Mist mit. Hätte sie auch machen können. Aber sie hat mit einem entwaffnenden Lächeln ihm zu verstehen gegeben, er solle sich des Bechers bitte draußen entledigen und ihn nicht hier drinnen liegen lassen. Und er hat ihn tatsächlich mitgenommen. Und das ist ein Vorbild für mich. Weil ich muss nicht stänkern, um irgendwie, es ist ja auch jetzt nicht wirklich das große zivilcouragierte Vorbild, aber trotzdem die Art und Weise ist tatsächlich für mich vorbildhaft. Sie haben was vergessen. Großartig. Und wenn Sie in einer erhöhten Aufmerksamkeit unterwegs sind und Ihnen diese Dinge auffallen, dann lernen Sie an anderen vielleicht Dinge, die Sie selber einmal brauchen können. Großartig. Ja? Um auch noch zu verstehen, dass wenn wir von Zivilcourage sprechen, Zivilcourage heißt nicht immer, dass ich in wirklich gefährlichen Situationen einschreiten muss. Also wenn ich zwei Raufbolde sehe, muss ich nicht dazwischen gehen. Das ist so wie bei den Hunden, da heißt immer, ja, nicht zwischen zwei kämpfende Hunde gehen, weil da wird man selber gebissen. Ist bei Menschen, die gerade miteinander raufen, auch eher so. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Aber zumindest sollten Sie Hilfe holen und eben so einschreiten können. Also das heißt, zivilcouragiertes Handeln ist nicht immer nur in dem großen, gefährlichen Setting zu verstehen, sondern kann eben auch im Kleinen, wie zum Beispiel diesem Becherbeispiel aus der U-Bahn, auch sein. Das, weil Sie das Unterlassen angesprochen haben, jetzt komme ich auf diese kleine Studie zurück, was meinen Sie? Wie viele Unterlassungsklagen waren im Jahr 2024 in Österreich zu finden, also unterlassene Hilfeleistung? Was schätzen Sie? Wie viele Leute sind da vor Gericht gestanden?
500?
500? 1000?
10.
Okay. Es waren 4. 95 wurden quasi angezeigt oder haben sich mitunter selbst angezeigt. Das steht so dezidiert nicht da. Aber es waren 3 Männer und eine Frau. 4 Menschen. Der Weg, jemanden zu der Unterlassung zu klagen oder um auf Unterlassung der Hilfeleistung zu klagen, ist sicherlich ein schwieriger, als jemanden für Körperverletzung anzuzeigen. Was glauben Sie, wie viele wurden wegen Körperverletzung angezeigt? 10.000? Wer bittet weniger? Mehr?
1.000.
Also Körperverletzung sind in Summe, da ist schwere Körperverletzung und Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen, sind ca. 4.000 Anzeigen. Ja? Aber dass Sie sehen, 4.000 schwere Körperverletzung und 4 wegen Unterlassung. Trotzdem sind bei den 4.000 der schweren Körperverletzung anscheinend wenig eingeschritten. Das kann auch sein, dass da niemand dabei war, das kann ja auch sein, aber einfach damit Sie so ein paar Zahlen haben. Ja? Wir sind berufen, einzuschreiten. Da gibt es tatsächlich einen Paragraphen, der uns auffordert, Hilfe zu leisten. Und die kann sehr kreativ ausschauen. Und weil wir aber eben nicht genau wissen, ist es dem Recht einzuschreiten oder nicht, weil wir ja auch, wie wir vom Seerosenmodell wissen, der hat seine eigenen Stängel und seine eigenen Wurzeln. Vielleicht haben die einen Disput und da mische ich mich lieber nicht ein. Brauche ich noch ein kleines Experiment mit Ihnen, bitte. Da müssen Sie jetzt bitte mitmachen, oder nein, Sie müssen gar nicht mitmachen, aber Sie dürfen mitmachen. Ich möchte Ihnen nämlich aufzeigen oder mit Ihnen herausfinden, was ist denn schon Gewalt und was ist nicht Gewalt. Ja, wo kann man einschreiten oder wo nicht. Ich sage Ihnen ein paar Situationen und wenn Sie finden, da sollte man einschreiten, heben Sie die Hand. Gut. Jemand hat im Supermarkt ein Brot gestohlen. Indem Sie es melden, also Sie müssen jetzt nicht einschreiten, ihm das Brot aus der Hand reißen und zurücklegen, oder wie würden Sie einschreiten? Okay, also Sie würden es zumindest melden.
Ja.
Weil es ist... Es ist ein Unrecht. Genau, da passiert ein Unrecht und... Genau. Vielleicht hat er Hunger. Genau. Wie ist das denn, wenn Sie dazukommen bei der Kasse, der Herr kommt hin und sagt, da hat jetzt jemand ein Brot gestohlen. Ist das Gewalt? Ist das ungerecht? Das Verpetzen? Würden Sie da einschreiten?
Ich würde wahrscheinlich dem Herrn, der das gemeldet hat, mit einem Brot irgendwas, je nach meiner Laune, freundliches, das freundlich notwendig sagen oder vielleicht sogar das
Unfreundliche. Und sogar was Unfreundliches?
Wenn ich sage, könnten Sie mir vielleicht auf Preisungen einladen? Ich meine, der muss ja einen Grund haben. Eigentlich ja, man nehme ich ja nicht. Ich meine, ich nehme eine Flasche Schnaps. Aber wenn ich das sende, ich meine, da kann ich jede Flasche so.
Okay, aber Sie würden da wahrscheinlich, wenn Sie in diese Situation kommen, dass bei der Kasse gemeldet wird, der hat ein Brot gestohlen, würden Sie wahrscheinlich was sagen? Gut, bitteschön. Sie würden ihn darauf aufmerksam machen, dass er was eingesteckt hat und damit Gefahr läuft, etwas vergessen zu zahlen. Genau. Sehr gut. Eine sehr schöne und kreative Lösung. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ein Fußballfan, der einen gegnerischen Fan der Fußballmannschaft beschimpft. Würden Sie einschreiten? Ist das schon Gewalt? Nein, das ist Normalität. Okay? Okay? Okay, wenn es.
Das ist eine Frage der, was ich vorhofe, wenn ich das einschreibe.
Also das Schimpfen alleine ist nicht der Grund, weil da denken Sie, das ist eine Dynamik, die beim Fußballmatch irgendwie Normalität ist. Wenn es rassistisch wäre, hätten Sie schon einschreiten. Okay? Weil Rassismus für Sie. Geht nicht. Okay, gut, danke.
Ich denke, es kommt auch auf die Situation an, wenn der... Es kommt halt auf die Situation an. Ne? Also es könnte ja auch auf dem Niveau zweckkämpfende Hunde dann schon sein, wo man lieber nicht erschreitet. Aber zum Thema Rassismus muss ich sagen, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und auch so Workshops, also aus diesem Kontext erlebt. Und es gibt sehr viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die wollen ja gar nicht, dass plötzlich jemand zu ihnen einschreitet oder sagt so, also so verheiratet. Ja, es gibt auch Menschen, die wollen das generell nicht, die können sich selber lernen. Also man muss nicht immer gleich. Die Frage ist, was ist die Motivation? Weil das habe ich mir auch gedacht bei Ihrem Modell der Seerose, wie ich jemand wahrnehme, hat ja nicht nur damit zu tun, wie der sich tatsächlich zeigt, sondern es ist ja auch immer meine Interpretation, weil von der Person, wo Sie gesagt haben, die finde ich so schön, kann der sagen, die ist aufgedankig oder wissen Sie? Wieso kann ich jetzt interpretieren, ob ich den jetzt unbedingt helfen oder vielleicht will ich das
weil sich irgendwas bei mir spielt. Ne? Ja. Mir hat niemand geholfen, es ist ich und ich
genau. Das schon. Ja, und da sprechen Sie zwei Aspekte an, die sehr wichtig sind. Ja? Die Erkenntnis, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Ich möchte auch nicht haben, dass jemand anderer etwas über mich wahrnimmt oder annimmt, was nicht stimmt. Und genauso mache ich es über die anderen. Tunlichst nicht. Ja? Aber wir sind alle in einer großen Gefahr zu Hause, sage ich auch nur dazu. Ich glaube zumindest. Und das Zweite ist der Aspekt der Selbstbestimmung. Aber wenn eben weil Sie gesagt haben, es gibt Leute, die können sich selber verteidigen. Aber wenn ich in eine Situation hineinkomme und sage, brauchen Sie Unterstützung? Das kann ich machen. Ja? Weil wenn es heißt, nein, ich habe die Situation im Griff, kann ich sagen, danke, passt. Ja? Also der Aspekt der Selbstbestimmung, so wie Sie es gesagt haben. Das heißt, das Abschätzen, dieses Erwägen. Okay, ich fühle mich in der Situation nicht wohl. Welchen Gedanken habe ich? Ich könnte mal überprüfen, ob ich überhaupt gebraucht werde oder nicht. Ja, oder ich schreibe gleich an, weil das geht gar nicht, der ist wesentlich schwächer als der andere und dann handle ich sofort, wenn ich in der Lage bin dazu. Das ist immer das Wichtigste zu wissen. Aber Sie haben gemerkt, bei den zwei, drei Beispielen, die ich genannt habe oder die wir gemeinsam da bearbeitet haben, dass es einen Unterschied gibt. Es gibt welche, die würden an der Kasse gar nichts sagen. Sie würden auch diesen Brotdiebstahl überhaupt nicht wahrnehmen. Das ist für die noch nicht, na, das macht man halt. Ja? Oder Fußballfans beschimpfen sich halt. Und da sehen Sie, es gibt welche, die das schon eher als eine Gefahr oder eine gewaltvolle Art sehen oder nicht. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Da ist es vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Eine Mutter, wir nehmen die Szene eines Supermarkts wieder her, eine Mutter beschimpft ihr Kind oder maßregelt ihr Kind lauthals, das Kind widerspricht und sie gibt ihm einen Klaps.
Ein Klaps.
Ist das Gewalt?
Ja.
Sagen Sie was? Schreiten Sie ein? Bemerken Sie es und gehen kopfschüttelnd vorbei? Wer würde einschreiten? Bitte aufstehen oder Handzeichen. Wer würde einschreiten? Fünf bis sechs Leute würden einschreiten. Wer würde kopfschüttelnd vorbeigehen, also sichtbar machen, dass man da jetzt nicht einverstanden ist mit diesem Verhalten? Das sind schon mehr. Wer würde es ignorieren? Gut. Sie sehen, dass dieses Empfinden ist unterschiedlich, weil wir unterschiedlich geprägt sind. Weil für manche geht es gar nicht. Wenn ich mir denke, in der Öffentlichkeit wird ein Klaps einem Kind versetzt, wie geht es zu Hause zu? Das ist meine Annahme. Ja? Da denke ich mir, boah, wenn die das in der Öffentlichkeit macht, möchte ich nicht wissen, was dem Kind daheim passiert. Das sind meine Annahmen. Wie ich darauf reagiere, das können wir uns jetzt anschauen. Denn es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Wenn sich diese Situation, bleiben wir bei diesem Supermarktbeispiel, zuspitzt, das Kind anfängt zu schreien, sich womöglich auf den Boden legt, und sagt, welche Handlungsmöglichkeiten fallen Ihnen ein? Wir haben schon gehört, einschreiten. Also Sie gehen auf, wen gehen Sie zu? Gehen Sie auf die Mutter oder auf das Kind zu? Auf die Mutter. Okay, sagen wir, Sie gehen auf die Mutter zu. Sagen Sie etwas der Mutter mit einem entwaffnenden Lächeln? Okay, also und das Kind tobt am Boden weiter. Okay, also die Idee ist, die Mutter wird angesprochen, war das vielleicht notwendig oder was auch immer Ihnen da einfällt und das Kind tobt weiter. Wer würde denn auf das Kind gehen?
Ich würde dann auch in der Situation kann man lieber auf niemanden ansprechen.
Niemanden ansprechen.
Das ist so eine aufgeladene Atmosphäre, dass man, ich habe das ja selbst erlebt mit den Kindern, also am besten nicht die Mutter anreden.
Ja, am besten nicht die Mutter anreden. Da war hinten war noch, ja?
Ja, ich würde auf ein Kind gehen, weil ein Kind ist ungeholfen.
Okay, Sie würden das ansprechen, was passiert ist. Okay, gibt es eine andere? Ja, bitte?
Ein kleines Kind, das am Boden liegt, das kann man nicht irgendwas machen. Das ist
Okay. Also Sie würden auch nicht einschreiten? Nein. Gut.
Meine Tochter, das ist schon klar, obwohl ich meine Schwester wohnt, ich war machtlos, ich bin einfach gegangen, weil entweder ich wachse jetzt an den Mann und ich heue an ihr rein oder hier nicht
vor. Ja.
Ich muss vorbeigehen, das geht nicht. Dann liegt sie da und schreibt, dann geht ein ganz fremder älterer Herr hin, redet sie ganz sanft an, und sie war nicht sagt, ich wollte. Sie war so baff, dass jetzt die Situation ganz anders ist. Und seither, obwohl ich da manchmal, wie Sie gesagt haben, manchmal schief liegt. Wenn ich, die Situation gibt es ja öfter, brüllende Kinder. Manchmal gehe ich da hin, obwohl ich hingehe und sage, irgendwas zum Kind machen. Weil ich die Erfahrung habe, das kann gut sein, kann aber auch nicht Kind sein, die Mutter in den Kind bringen, so quasi, was mischen Sie sich ein? Aber das muss ich riskieren.
Ja, also wunderbare, genau, wunderbar. Ja. Genau, aber das Kind wird sich vielleicht wehren. Also, aber wunderbare, also wirklich auch toll, dass Sie das selber erlebt haben, auch in Ihnen, dass Sie erlebt haben, Sie haben gewusst, Sie können nur aus der Situation rausgehen, weil Sie sonst das Kind an den Haaren rausziehen würden aus dem Geschäft oder so. Ich habe ein ähnlich tobsüchtiges Kind im Kinderwagen gehabt und die Kassiererin hat mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, die stranguliert sich da mit den Gurten von dem Kinderwagen und da habe ich gesagt, welches Kind? Und sie war baff. Was ist das für eine Rabenmutter? Aber ich habe mir auch gedacht, ich kann sie nur ignorieren. Anders würde ich sie wahrscheinlich wirklich... Ja? Aber diese Distanz gewinnen, dieses Ignorieren und so weiter und dann erfahren, wie hilfreich es sein kann, dass jemand einschreitet und dieses Kind beruhigt, ist wunderbar. Und dass sie sich trauen auch. Es gibt aber noch... Ja?
Aber es sind zwei verschiedene Situationen. Wenn ein Kind allein schreit, mit der Mutter würde ich auch nicht einschreiten, wenn man denkt, das ist irre. Aber in dem Moment, wo Gewalt angewandt wird,
wo der Klaps passiert. Genau. Genau. Und wenn der Klaps passiert ist, eben wo Sie das Gefühl haben, dann müssen Sie einschreiten, weil da ist offensichtliche Gewalt, da ist jetzt nicht das dreijährige, tobsüchtige Kind. Genau. Dann würden Sie die Mutter ansprechen. Genau. Es gibt aber noch andere Methoden, nämlich zum Beispiel abzulenken. Was würde Ihnen denn einfallen, einfach abzulenken? Wie könnten Sie aus dieser Situation auf sich die Aufmerksamkeit lenken? Nein, Sie selber als Betroffene, Sie kommen da in diese Situation, Sie sehen den Klaps, denken sich, okay, diese Situation eskaliert. Was fällt mir ein, um diese Situation so zu entschärfen, dass die Aufmerksamkeit nur noch bei mir liegt?
Angenommen, ich bin in den Kopf kleiner als die Mutter, würde ich sie mir von ganz oben vom Regal runterholen. Also total eine andere Druck und auch was anderes.
Sehr gut. Sehr gute Idee. Da hinten war noch eine Idee. Ja?
Ich habe mein Kind nicht glauben, so eine rote Nase.
Also eine Klinik-Clown-Nase eingesteckt haben für den Fall des Falles kann auch helfen. Gibt es noch eine kreative Möglichkeit? Bitte.
Das, was Sie vorher genannt haben, Ablenken, das nennt man Gewaltbrechen. Und das gibt es in zivilen Courage-Trainings, in Gewaltprävention für Femizid. Also ich bin in so einem Projekt, wo es um das geht. Und da lernt man das. Also zum Beispiel, wenn man sieht, es wird ein Mädchen am Bahnsteig irgendwie belästigt, hingefahren, also so begrüßen, wie wenn man sie kennt oder fragen, wie spät es ist, oder auch in Häusern, wenn man eine Nachbarin hat, die offensichtlich geschlagen wird. Da ist aber nicht zu empfehlen, dass man zur Tür geht und anläutet, sondern dass man vielleicht zur Haustür hinunter angeht und von unten läutet, damit man dann selber nicht in Gefahr kommt.
Genau. Und dann fragt man zum Beispiel, ob sie einen Liter Milch übrig haben, weil ich habe vergessen, ihn einzukaufen. Also mit diesen Ablenkungen geht's. Aber es gibt ganz andere auch noch, wie zum Beispiel, und ich finde es super, dass Sie so ein Training schon gemacht haben, vielleicht wollen Sie uns dann einfach im Anschluss noch ein bisschen mehr davon erzählen? Aber eine Übung brauche ich noch, weil Sie müssen einmal spüren, wie sich das anfühlt. Und zwar, ich hätte gerne, dass Sie jetzt wirklich alle aufstehen. Wir machen ein paar Übungen und Sie sind besser im Stehen. Die nicht mitmachen wollen, dürfen gern sitzen bleiben. Das macht mir gar nichts aus. Sie atmen jetzt ganz stark aus. Die ganze Luft. Und dann schreien Sie aus Leibeskräften Stopp. Jetzt atmen Sie ganz tief ein und schreien aus Leibeskräften Stopp.
Stopp!
Yes! Merken Sie? Einatmen, Stopp rufen. Nicht ausatmen, Stopp rufen. Noch einmal bitte. Einatmen und Stopp rufen.
Stopp!
Jawohl! Da sind Sie kräftig, da sind Sie wirklich hörbar. Na, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Da sind Sie wirklich hörbar. Oder Sie können einen Hustenanfall in der kalten Jahreszeit zu empfehlen vortäuschen. Ja, bitte, täuschen Sie den ersten Hustenanfall vor, den Sie vortäuschen. Ja. Probieren Sie es aus. Sie trauen sich erst dann, wenn Sie wissen, wie sich das anfühlt, einen Hustenanfall vorzutäuschen. Wenn Sie in der Straßenbahn sind, wo ein Gedränge ist und Sie merken, ein Mann bedrängt eine wunderhübsche Frau, die wirklich schön und so ist, und Sie bedrängen sie, Sie lenken die Aufmerksamkeit auf sich, nicht indem Sie den Mann sagen, hören Sie auf, die Frau zu belästigen, geht auch, aber Sie kriegen die gesamte Aufmerksamkeit von der Straßenbahn, wenn Sie einen Hustenanfall hinlegen. Also, Hustenanfall. Wunderbar. Sehr gut. Oder Sie singen ein Lied, plötzlich, aus dem Nichts heraus. Was fällt Ihnen für ein Lied ein? Irgendein. Sie summen ein, Sie singen es laut. Sie können da wirklich kreativ werden. Mit der Unsicherheit Freundschaft schließen. Sie haben das Gefühl der Unsicherheit. Da ist eine Situation, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Da ist eine Situation der Unsicherheit. Ich werde kreativ in meinem Rahmen und lenke ab. Von der Situation, die ich als gewaltvoll empfinde. Das kann das schreiende Kind sein, das kann der wütende Fußballfan sein, aber ich lenke die gesamte Aufmerksamkeit, wenn es mir gelingt, von den Beteiligten oder auch den Unbeteiligten daneben stehenden Zuschauern auf mich. Und diese Situation entspannt sich automatisch. Das ist eine Dynamik, die funktioniert, Gott sei Dank, und wird eben auch in Zivilcourage-Trainings unterrichtet. Ich weiß, wir müssen aufhören, aber ich danke Ihnen vielmals für die Beteiligung. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie mitgebracht. Weil ich weiß, dass Sie Hunger nach Theologie haben, aber Sie kennen es wahrscheinlich eh. Das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer lese ich Ihnen jetzt zum Schluss noch vor, als kleines Geschenk, denn es sagt eigentlich alles aus, in Kürze, über das wir jetzt eine Stunde lang geredet haben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dankeschön.
Ja, es war ein toller Abschluss, weil wir einen theoretischen Background bekommen haben in Fülle und wir wissen, dass nicht Worte sprechen, sondern Taten. Und du hast uns so Mut gemacht, das, was wir gehört haben, auch umzusetzen in die Tat, weil theoretisch ist alles leicht wahrzunehmen, aber sich selbst auf den Weg zu machen, dann eben danach zu handeln, ist etwas, was wiederum extrem schwieriger ist. Du hast uns Mut gemacht und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Mut gehabt hast, mit uns diesen Weg zu gehen Und ich denke, jeder hat einiges für sich mitgenommen und ich sage dir ein herzliches Danke.
Danke. Danke dir.
Wenn es noch Fragen gibt, vielleicht dann extra Fragen, weil es heute schon ein bisschen später ist. Ich darf Ihnen jetzt eine schöne Auszeit wünschen. Manche sagen, es ist traurig, wenn es eine Auszeit gibt, aber die Auszeit muss sein. Das neue Programm steht und ich darf Sie recht herzlich einladen wieder. Wir beginnen am 4. März mit dem nächsten Semester. Sie wissen, Sie können es abrufen auf der Homepage. Es kann auch immer in den Kirchen in der Innenstadt sind die Programme auf und wir schicken sie auch aus. Wenn Sie das noch nicht geschickt bekommen und Sie möchten eines, liegt hinten eine Liste, damit wir es noch schreiben. Sollte aber jemand dabei sein, der es nicht geschickt werden möchte, also auf den ich es nicht schicken muss, bin ich auch dankbar, weil wir dadurch der Umwelt einen Gefallen machen, aber auch dem Porto das ersparen, weil sie sagen, sie holen sich es eh von irgendwo oder sie laden es sich runter. Wie gesagt, also sollte der eine Fall sein, dass Sie es noch nicht haben, bitte hinten aufschreiben und wenn nicht, Sie es nicht mehr brauchen, dann bitte aufschreiben. Gut, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit. Verbringen Sie die Zeit recht gut und wir sehen einander hoffentlich wieder fröhlich. Und hier